Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und begrüßen möchte ich uns heute mit einem Vers aus Matthäus 6, und zwar den Vers 33. Da heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wer kennt das nicht? Man liegt abends im Bett und kann nicht einschlafen, denn die Gedanken kreisen. Geht's meinen Kindern gut? Was wird aus meiner Arbeitsstelle? Hört Corona irgendwann noch mal auf? Man macht sich Gedanken, man macht sich Sorgen um ungewisse Sachen. Wenn wir unseren Bibelvers im Zusammenhang lesen, geht es auch ums Sorgen machen. Und in Matthäus 6, da wird auf unsere Grundbedürfnisse eingegangen, aufs Essen und aufs Trinken. Aber dort sagt uns Gott ganz klar, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, er wird für uns sorgen. So lesen wir im Vers 26, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Das heißt natürlich nicht, dass wir nur herumsitzen und uns um nichts kümmern sollen. Aber das Entscheidende ist, dass die irdischen Bedürfnisse, die wir haben, nicht das Wichtigste sind. Gott sollte in unserem Leben an der ersten Stelle stehen. Uns sollte das Wichtigste sein, sein Reich hier auf Erden zu bauen, sein Evangelium hier in die Welt hinauszutragen. Wir Kinder Gottes haben das große Privileg, unsere Sorgen Gott abzugeben. Und wir haben die Gewissheit, dass Gott für uns sorgen wird. Also lasst uns zusammen sein Reich hier auf Erden bauen. Und nun möchte ich mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir dir alles sagen können und dass wir die Gewissheit haben, dass du für uns sorgst, egal wie es uns geht, egal in welcher Zeit wir leben. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Ja, Herr, und so verende uns doch auch, dass wir wirklich nicht nur auf unsere irdischen Sorgen, unsere irdischen Probleme schauen, sondern dass wir auf dich schauen. Ja, dass es uns doch wirklich am wichtigsten ist, dein Reich zu bauen, dein Evangelium weiterzusagen, in die Welt hinauszutragen, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Ja, Herr, bitte verende uns da als ganze Gemeinde, ja, dass wir wirklich dein Wort hinaustragen können. Und so danke ich dir doch, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen. Du siehst die vielen Christen auf dieser Welt, die dies nicht tun dürfen, die unter Verfolgung leiden. Ja, Herr, bitte segne sie weiterhin und schenke uns ein offenes Herz, die Muße wirklich uns auch für sie einzusetzen. Ich möchte dich auch für unsere Regierung bitten. Herr, du siehst, wie weit sie von dir entfernt ist. Herr, bitte schenk doch ein Umdenken zurück zu dir. Ja, und ich bitte dich auch für alle Kranken, die nicht hier sein können, segne sie. Und so danke ich dir, dass wir heute in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Amen. Wir wollen jetzt auf unser erstes Lied hören. Es heißt, sein Erbarmen ist noch immer nicht zu Ende. Ganz besonders begrüßen möchte ich Gäste, die heute hier sind. Und wenn jemand sich vorstellen möchte oder wenn sonst jemand einen Gruß hat, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich unsere Geburtstagskinder von dieser Woche ganz herzlich begrüßen. Und zwar waren das Julia, Arthur und Peter. Und heute hat Noah Geburtstag. Von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles, alles Gute und Gottes reichen Segen für euer neues Lebensjahr. Ich habe einen Bibelvers für euch aus Römer 8. Die Verse 38 und 39, da heißt es, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes. Dann wollen wir am 1. Januar um 17 Uhr unsere Neujahrsandacht hier feiern, hier halten. Und jeder, der daran teilnehmen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, aber tragt euch bitte in die Teilnehmerliste ein im Foyer. Ihr kennt das ja von den Weihnachtsgottesdiensten, also jeder, der an Neujahr an der Andacht teilnehmen möchte, trägt sich doch bitte ein. Beginn ist um 17 Uhr und im Mittelpunkt sollen Zeugnisse sein. Also, was wir mit Gott in unserem Alltag erfahren haben, das kann man dort weitergeben. Und wenn das jemand machen möchte, dann spricht ihr doch bitte vorher Niklas an, damit er das Ganze ein bisschen koordinieren kann. Bei dieser Andacht im neuen Jahr wird es kein Abendmahl geben, wie gewohnt, sondern am 3. Januar, am ersten Sonntag im nächsten Jahr, da werden wir Abendmahlsgottesdienst zusammen feiern. Dann denkt an die Kollekte nach dem Gottesdienst. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr gerne eure Kollekte in ein Behältnis werfen, was dort steht. Und dann wollen wir jetzt vor der Predigt noch auf zwei Lieder hören.
Ja, liebe Gemeinde, habt ihr Weihnachten gut überstanden? Wie war's? Geschenke in Ordnung? Ja, top, sagt Sergej. Ein Politiker hat so im Vorfeld von Weihnachten gesagt, das wird das schlimmste Weihnachten seit 45. Das hast du aber so nicht empfunden, ne, Sergej, oder? Ich meine, wir waren 45 nicht dabei, haben keinen Vergleich, aber so schlimm war es nun auch wieder nicht. Nehme ich jetzt einfach mal an, ne? Ja, das ist keine 2 Tage her, oder was, ne? 3 Tage, da haben wir hier gesessen, beziehungsweise ich habe gestanden und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, dass Gott Mensch geworden ist. Jesus kam in die Welt und wir wollen einen Schritt weiter gehen heute und den Gedanken sagen, Jesus kam in die Welt, damit wir ihm nachfolgen. Das ist ein zentraler Grund, warum Gott Mensch geworden ist. Wichtigster Grund vielleicht oder sicherlich die Erlösung, Jesus stirbt am Kreuz, aber dann natürlich auch, Jesus wird Mensch, damit wir ihm nachfolgen. Das ist Thema heute. Jesus sagt mir, sagt dir, folge mir nach. Und dazu lese ich euch einen Text vor, der das zum Thema hat, die Nachfolge. Es geht um Markus 1, die Verse 16 bis 20. Da geht es um das Thema Nachfolge. Und zwar ist es die Szene, wo Jesus zum ersten Mal seine Jünger trifft und sie dann beruft. Lesen wir, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, da sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Die saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Also wir haben hier gelesen, wie Jesus seine Jünger beruft. Er hat sie vorher nicht gekannt und er kommt zu ihnen und sagt, kommt, folgt mir nach. Wenn wir diesen Text so lesen, dann ist da ja eine Sache für uns, für unsere Ohren relativ normal. Eine andere hingegen klingt erstmal sonderbar. Was normal ist und was wir auch aus unserer Welt gut kennen, ist, dass da Leute durch die Gegend laufen, um zu werben für sich und für ihre Ideen. Da sind die Politiker, vor der Wahl ziehen sie durchs Land und sagen, wählt mich, dann geht's euch besser. Oder wenn wir irgendwie Fernsehen schauen, dann sehen wir da Werbung, Firmen werben um uns, dass wir ihre Produkte kaufen. Also, dass hier Jesus durch die Gegend läuft und sagt, folgt mir oder so, folgt mir, nimmt meine Lehre an, das ist nicht so sonderlich. Was für unsere Ohren sehr komisch klingt, ist das Resultat. Wenn ich euch das hier nochmal vorlese, Vers 18. Sofort ließen sie, also Petrus und sein Bruder, ihre Netze liegen und folgten ihm. Da kommt er, sieht ihn das erste Mal und sagt, folgt mir, und sie machen das einfach. Oder hier zweiter Abschnitt. Da heißt es, Jesus rief sie, Johannes und sein Bruder, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Die hatten da einen Familienbetrieb, Fischerei, und da waren sie gerade an der Arbeit, und dann kommt er da vorbei und sagt, kommt, und die laufen ihm einfach hinterher, und dann steht der arme Vater mit seinen ungeflickten Netzen und kann erstmal nicht weitermachen. Das ist ja etwas komisch für unsere Ohren. Jetzt müssen wir uns natürlich immer in die damalige Zeit hineindenken und das aus deren Perspektive auch nochmal nachvollziehen. Und da ist es interessanterweise so, dass es genau umgekehrt war. Was wir sonderbar finden, finden die normal. Was wir normal finden, empfinden die als sonderbar. Was sonderbar war in der damaligen Zeit, dass da ein Rabbiner zu einfachen Leuten geht und sagt, kommt zu mir in die Lehre. Das haben sie damals früher nicht so gemacht, sondern die Rabbiner hatten ihre Schule, das waren hoch angesehene Leute, und da sind dann Schüler hingegangen oder Leute, die Schüler werden wollten, Jünger werden wollten und haben sich da beworben. Dann mussten sie Aufnahmetests machen und so weiter. Und wenn sie dann richtig gut waren, hatten sie vielleicht Glück und durften genommen werden. Also, dass hier der Rabbiner zu den Leuten, zu den seinen Schülern kommt, ist ungewöhnlich. Normal für damalige Ohren auf jeden Fall, dass man dann alles stehen und liegen lässt. Das ist ja die Chance des Lebens. Das ist ein Sechser im Lotto, wenn man da die Chance hat, bei einem angesehenen Rabbiner in die Lehre zu gehen. Die Rabbis waren damals hoch angesehen, weil sie die Tora lehrten. Also genau genommen die fünf Bücher Mose dann und im weitesten Sinne das Alte Testament, wie wir das heute haben. Das stand im Zentrum des jüdischen Lebens. Wir müssen uns vorstellen, die Juden hatten damals nicht so viele verschiedene Medien, wie wir das haben. Und dass wir vielleicht den Kulturbereich haben mit Bildern oder so und dann lesen wir mal einen spannenden Roman und dann lesen wir die Zeitung und dann lesen wir auch mal die Bibel. Ja? Sondern die hatten es so, die hatten nur die Tora. Das war für sie alles. Ne? Kultur, Lehre, Bibel, also Weisung fürs Leben. Die Tora stand im Zentrum des jüdischen Lebens. Fing schon damit an, dass die Kinder an der Tora schreiben, lesen und schreiben lernen. Dann in der Synagogenschule war das meistens, so eine Schule, die an die Synagoge angeschlossen war. Und dann kam der Lehrer da und nahm vielleicht eine Goldmünze raus und die Kinder staunten, boah, ist das echtes Gold, ja, durfte jeder mal anfassen. Und dann sagte der Lehrer, ja, aber das Wort Gottes, die Tora, ist noch viel, viel wertvoller als Gold. Dann nahm er vielleicht ein Fässchen Honig raus und jeder durfte mal löffeln. Die waren damals noch nicht so verwöhnt wie wir heute mit der Süßigkeitenschwemme. Für die war das was ganz Besonderes, dieser süße Honig. Und dann sagte der Lehrer, ja, aber die Tora ist süßer als Honig, Gottes Wort. Und so solche Einstellungen hatten die Leute damals zur Heiligen Schrift. Nach so einer Grundausbildung, die viele Jungen, muss man sagen, nur die Jungen gingen zur Schule, dieser Schule absolvierten, dann konnten sie noch mal einmal weitergehen auf eine höhere Schule, was für uns vielleicht Realschule oder Gymnasium ist. Da vertieften sie noch mal ihr Bibelwissen. Und schließlich gab es dann nur noch eine Steigerung. Dann kann man nur noch eins draufsetzen, nämlich eben Schüler eines Rabbis zu werden. Wäre für uns ungefähr so wie das Studium, aber noch viel exklusiver. Also jeder von uns, oder viele von uns, die studieren wollen, kriegen ja auch einen Platz. Das war damals nicht so. Also Schüler eines Rabbis zu werden, das war eine Ausnahme. Rabbis besaßen damals ein hohes Ansehen, weil eben die Tora das Wichtigste war und sie legten die Tora aus. Das waren die Leute, die die Tora interpretierten. Und darum war es ein höchstes Privileg, Jünger eines Rabbis zu werden. Bevor man das werden konnte, musste man sich einer strengen Prüfung unterziehen. Meistens in so einem Lehrgespräch kam man dann zum Rabbi und der fragte einen aus, so aus Bibelwissen, sagte er irgendwelche Bibelstellen und dann musste man darauf mit anderen Bibelstellen antworten, die ähnlich waren. Und so testete er dann das Bibelwissen. Und in den allermeisten Fällen hieß es dann, komm, verschwinde, du bist nicht gut genug für mich, ich nehme nur die Besten der Besten. Es war die höchste Auszeichnung und der Traum eines jeden jüdischen Kindes, wenn ein Rabbi zu ihm sagte, du bist gut genug, folge mir nach. Und das ist das Erstaunliche hier in unserem Text. Ja, da kommt ein Rabbi zu einfachen Fischern, ganz einfache Leute. Das wäre so, als wenn der Direktor von Harvard, Elite-Universität in den USA, ich sage jetzt mal beste Schule der Welt, der kommt hier in eine deutsche Hauptschule und sagt zum schlechtesten Schüler, du studierst bei mir jetzt Medizin oder Jura. Kannst dir aussuchen, ich helfe dir, dass du da durchkommst. Du machst hier das Sahnefach in meiner Elite-Universität. So ungefähr wäre das. Es war ein hohes Privileg. Was heißt wahr? Wenn wir das jetzt auf heute beziehen, ist es nicht ein gigantisches Privileg? Da wird Gott Mensch, Sohn Gottes und du bist sein Jünger. Du bist ausgewählt, beim Sohn Gottes in die Lehre zu gehen, von ihm zu lernen. Also unsere Gesellschaft wischt das so weg und da haben wir keine Kategorie für. Aber wenn wir das mal so durchdenken, ist das nicht das höchste überhaupt denkbare Privileg, dass Jesus zu dir sagt, du bist mein Jünger, du kommst zu mir in die Lehre? Der Jünger eines Rabbis erhielt drei wichtige Aufgaben. Drei wichtige Aufgaben musste so ein Jünger beim Rabbi erledigen. Und das sind Aufgaben, die gelten uns heute auch noch als Jünger Jesu. Und zwar geht es darum, unseren Rabbi nachzuahmen, dann geht es darum, Befehle auszuführen und schließlich die Botschaft zu verbreiten, seine Botschaft zu verbreiten. Also nachahmen, Befehle ausführen und seine Botschaft verbreiten. Das wollen wir uns heute mal näher anschauen. Das sind die Aufgaben eines Jüngers, sprich, das sind unsere Aufgaben, die wir als Jünger Jesu haben. Fangen wir mit dem Nachahmen an. Die Jünger lebten in enger Gemeinschaft mit ihrem Rabbi zusammen. Sie bildeten eine Lebensgemeinschaft und sie ließen sich so von ihm prägen. Ihr Rabbi war Vorbild in allen Lebensbereichen und ein Jünger arbeitete beständig an seinem Charakter, eben mit dem Ziel, seinem Rabbi immer ähnlicher zu werden. Also er hat zunächst einmal die ganzen Einstellungen, die der Rabbi hatte, so zu Lebensfragen, übernommen. Er hat immer genau hingeschaut, was hat der Rabbi gemacht? Wie hat er sich zum Beispiel mit Menschen unterhalten? Oder wie ist er mit Situationen umgegangen, wenn da irgendwas Schwieriges passiert ist? Was hat der Rabbi dann gemacht? Das hat der Jünger genau beobachtet und hat es dann versucht, in seinem Leben umzusetzen, genauso zu tun. Das ist die erste Pflicht eines Jüngers, seinen Rabbi nachzuahmen. Aber das können wir heute mit Jesus nicht mehr machen, ne? Weil er ja nicht leibhaftig vor uns steht. Können wir ihn ja nicht beobachten, können ihn also nicht nachahmen. Falsch, denn wir haben ja die Evangelien. Habt ihr schon mal gefragt, warum eigentlich viermal das Leben Jesu im Neuen Testament berichtet wird? Warum viermal häufig wiederholt? Warum? Weil es so wichtig ist, dass wir ein ganz klares Bild von Jesus haben. Weil es so wichtig ist, dass wir lesen und schauen und auch das wiederholen, wie Jesus in bestimmten Situationen mit anderen Menschen oder mit Situationen umgegangen ist. Wir brauchen so ein klares Bild von Jesus, denn nur dann kann er uns prägen. Ich kann mich nicht von jemandem prägen lassen, den ich nur so schwammig kenne und gar nicht weiß, wie der eigentlich reagiert und was der eigentlich macht. Ich brauche ein klares Bild. Und das kriegen wir durch die Evangelien. Darum ist es so wichtig, das immer wieder zu studieren. Wenn wir da mal reinschauen in die Evangelien, merken wir ziemlich schnell, dass Jesus einen sehr vielschichtigen Charakter besaß. Ich will sagen, er hatte nicht so eine Qualität, auf die man ihn jetzt festnageln kann und sagen kann, ach ja, ich weiß schon, wie der reagiert ja immer gleich, ne? Weil der immer das Gleiche macht, in egal welcher Situation. So war es nicht, sondern sein Charakter ist sehr vielschichtig. Er vereint Gegensätze, scheinbare Gegensätze in seiner Persönlichkeit. Zum Beispiel, Jesus war nicht immer nur lieb, nicht immer nur freundlich, sondern er war in gewissen Situationen auch sehr hart. Er war lieb zu denen, die es brauchten, und er war hart dort, wo es nötig war. Denken wir zum Beispiel an die Ehebrecherin, die Frau, die wurde vor ihn gebracht, sie wurde beim Ehebruch ertappt, war total fertig und runter mit den Nerven, am Boden zerstört, und da gibt sich Jesus sehr sanftmütig, verurteilt sie nicht, nimmt sie in Schutz, sagt ihr schon klar, dass sie nicht weiter sündigen darf, aber eben sehr barmherzig, sehr weich, sehr liebevoll. In einer anderen Situation reagiert er ganz anders, im Tempel zum Beispiel. Da sieht er die Geldwechsler, wie sie da Profit machen mit dem Glauben, und er geht richtig zur Sache. Er nimmt sich eine Geißel und jagt sie aus dem Tempel. Da sehen wir Härte. Also wir haben beides in ihm vereint, liebevolle Sanftmut und auch Härte und Strenge. Anderes Beispiel, Jesus schwieg da, wo Stille angebracht war und er redete dort, wo geredet werden musste. Die Situation, wo man ihn kreuzigte, bei den Römern im Verhör, da sagte er kaum etwas. Ein paar Worte hat er wohl gesagt, aber er hat im Prinzip diese ganzen Anklagen stillschweigend über sich ergehen lassen. Allerdings in anderen Situationen, als er mit den Pharisäern gesprochen hat, da hat er diskutiert, da hat er ihre Irrlehren in langen Reden widerlegt und er hat sie argumentativ ausgehebelt. Dass er also bei den Römern und bei Pilatus geschwiegen hat, liegt nicht daran, dass er es nicht konnte. Er konnte sehr gut diskutieren, aber er hat es eben nicht gemacht. Im richtigen Moment den Mund aufmachen, im richtigen Moment ihn wieder schließen. Ja, da gibt es viel zu lernen bei unserem Rabbi. Denn bei uns ist es ja meistens so, wir kranken auf der einen oder anderen Seite. Entweder quasseln wir zu viel oder wir kriegen den Mund nicht auf. Und da können wir von Jesus lernen, eben beides zu vereinen. Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit ist, dass sie nicht einseitig ist. Sie ist nicht immer nur still, aber sie redet auch nicht immer. Sie gibt nicht immer nur nach, beharrt aber auch nicht auf ihren Dickkopf, sondern beides. Im richtigen Moment tut sie das Richtige. Und das kennzeichnet Jesu, das kennzeichnet unseren Rabbi. Er stellt sich auf Situationen und Menschen ein und er tut dann im richtigen Moment das Richtige. Wer sich Jesus so zum Vorbild nimmt, der wird in seiner Persönlichkeit reifen. Tun wir es, nehmen wir uns ihm zum Vorbild, denn es ist die erste Pflicht eines Jüngers. Die zweite wichtige Aufgabe ist, wir gehorchen unserem Rabbi. Das ist die zweite wichtige Aufgabe eines Jüngers. Der Jünger war im Grunde genommen ein Laufbursche für seinen Meister. Sehen wir in den Evangelien, da gibt es eine Szene, da braucht Jesus Geld für die Tempelsteuer oder möchte zumindest die Tempelsteuer bezahlen, hat aber nichts in der Tasche. Und dann sagt er zu Petrus, pass mal auf, du gehst da mal zum Teich, wirfst deine Angel rein und dann findest einen Fisch, den schneidest du auf, da ist ein Goldstück drin und das bringst du mir. Und es ist selbstverständlich, Petrus sagt nicht, kannst doch selber gehen, sondern als Jünger sagt er, natürlich Meister, ich gehe hin und mache es. Andere Situation, kurz vor Karfreitag, da braucht er diesen Esel, um nach Jerusalem einzureiten. Wiederum, er holt es sich nicht selber, sondern er schickt seine Jünger los, diesen Esel zu suchen oder zu finden. Also Jünger waren die Laufburschen ihres Meisters. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so hört, als erwachsener Mann oder erwachsene Frau, ja, Laufbursche, ich weiß nicht, also ich bin ja, die 18 habe ich ja schon überschritten, ne? Dass mir jemand jetzt hier sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, die Zeiten sind eigentlich vorbei. Aber sind wir mal ehrlich, in Wirklichkeit tun wir nicht, was wir wollen. Wir tun immer irgendetwas, was andere von uns fordern. In gewisser Weise sind wir immer der Knecht von irgendjemanden oder irgendetwas. Zum Beispiel, sehr häufig sind wir Knechte der öffentlichen Meinung. Es ist uns sehr wichtig, was andere von uns denken, Familie, Freunde, Gesellschaft, vielleicht auch in der Gemeinde. Und ich verhalte mich dementsprechend, damit ich hier nicht blöd auffalle. Das ist in vielen Fällen richtig, aber es heißt auch, ich bin ein Knecht der öffentlichen Meinung. Ich tue, was die öffentliche Meinung mir sagt. Häufig ist es richtig, manchmal mag es aber auch falsch sein. Oder andere sind vom Ehrgeiz zerfressen, die wollen irgendwas erreichen, mehr Geld haben oder die wollen gute Noten in der Schule haben oder Erfolg auf der Arbeit haben und sie dienen ihrem Ehrgeiz. Andere dienen dem Mammon, sind Knechte des Geldes. Also die Frage lautet eigentlich gar nicht, möchtest du dienen oder herrschen, sondern die richtige Frage lautet, wem möchtest du dienen? Du dienst irgendjemandem, das ist schon klar, das ist ausgemacht, anders geht's gar nicht. Aber wem, das ist hier die Frage. Dienst du Geld, Ehrgeiz oder Ansehen? Wenn du dir solche Herren aussuchst, wirst du merken, dass sie dir zwar kurzfristig einen Kick verschaffen und das auch vielleicht sich gut anfühlt manchmal, wenn man dann Erfolg hat oder wenn man das Geld bekommt, nach dem man strebt, aber langfristig werden dich diese Herren ins Verderben führen, weil sie haben keinerlei Ewigkeitswert. Im Gegenteil, sie schaden deinem ewigen Seelenheil und führen dich so ins Verderben. Und da unterscheidet sich Jesus eben von allen anderen Herren, die man sich auch nur theoretisch erwählen kann. Der Jesus gibt uns keinen kurzfristigen Kick. Das verspricht er auch gar nicht, das ist gar nicht sein Ziel. Er sagt im Gegenteil, der Weg, den ich euch führe, der ist zunächst einmal steinig. Ist also nicht nur fröhlich und juhu, sondern es ist ein harter Weg teilweise. Aber dieser Weg, den ich euch führe, der führt euch zum Leben, zum ewigen Leben. Er führt euch eben nicht ins Verderben, sondern auf diesem Weg lernt ihr Gott mehr und mehr vertrauen. Ihr lernt eure Sehnsucht bei Gott zu stillen. Und je tiefer ihr mit Gott verbunden werdet und vereint seid, desto freier werdet ihr sein. Das werdet ihr merken. Ja? Wen der Sohn freisetzt, der ist wahrhaftig frei. Wer gemeinsam mit Jesus durchs Leben geht, geht zwar einen engen Weg, aber er geht einen Weg, der ihn frei macht. Man wird dann frei, andere Menschen zu gefallen, weil man weiß, dass Gottes Urteil das Entscheidende ist, nicht das, was ich sage oder irgendjemand anders. Wir werden frei davon, immer besser sein zu müssen, weil wir wissen, dass Gott uns gut gemacht hat, ja, vergeben hat, uns freigesprochen hat. Wir müssen nicht immer mehr besitzen, weil wir mit der Zeit spüren, dass diese geistlichen Reichtümer, die wir bei Jesus finden, viel wertvoller sind als 100 Euro oder sonstiges. Also Jesus führt uns in die Freiheit. Wir können das in der Bibel nachlesen, im Neuen Testament, können wir das gut verfolgen, wie Jesus seine Jünger so geschult hat, dass er sie in die Freiheit geführt hat. Nehmen wir zum Beispiel mal Petrus. Als der zu Jesus kam, hier in unserem Text, wo er ihn berufen hat, da war Petrus ein unreifer Charakter, kann man gar nicht anders sagen. Das ist jetzt nicht böse gemeint gegen ihn, aber er hat immer zur falschen Zeit den Mund aufgemacht. Dann hat er Sachen gesagt, da schämst du dich fremd, wenn du das liest. Es war immer irgendwie verkehrt und es war auch irgendwie alles so unausgegoren, überhaupt nicht reif. Jetzt nimmt ihn aber Jesus in die Lehre, schleift seinen Charakter, bringt ihm was bei, ist für ihn Vorbild. Petrus arbeitet an sich und wir lesen dann später in der Apostelgeschichte, Petrus ist ein reifer Gemeindeleiter geworden. Er hat die erste Gemeinde in Jerusalem geleitet und hat es gut gemacht, weil Jesus ihn geschliffen hat, seinen Charakter geschliffen hat. Und das ist ein Meister, dem will ich dienen, der mir zwar Befehle gibt und mich auch manchmal einen engen Weg führt, aber den Weg, der zum Leben führt. Einen besseren Herrn kann es nicht geben. Und dann haben wir ja noch die dritte Aufgabe eines Jüngers. Und die lautet, verbreite die Botschaft deines Rabbis. Ich habe gesagt zu Anfang, die Rabbiner waren Tora-Ausleger. Also die haben das jetzt nicht einfach sich irgendwas ausgedacht, sondern die haben das Alte Testament ausgelegt, aber natürlich unterschiedlich. Andere hatten vielleicht eine strengere Auslegung, andere ein bisschen liberaler, wie man heute sagen würde. Es gab eben verschiedene Auslegungen. Jeder Meister hatte so seine eigene Lehre dadurch, jeder Rabbi. Und die Aufgabe des Jüngers bestand eben darin, diese Lehre erstmal zu verstehen und sie dann zu verkünden und weiter zu verbreiten. Heißt für uns, wir verkünden das Evangelium. Denn die Lehre des Neuen Testamentes, die Lehre Jesu, ist, kurz gefasst, jeder Mensch ist ein Sünder. Jesus kam in die Welt und stirbt für unsere Schuld am Kreuz, nimmt unsere Schuld hinweg und macht damit den Weg für Gott frei. Und wer das glaubt, wer das annimmt, den macht Gott zu seinem Kind. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Und unsere Aufgabe als Jünger ist es, diese Botschaft zu verbreiten. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es dir entspricht. Nicht nach Schema F, dass jeder das Gleiche machen muss, also jeder muss hier Sonntag stehen und das so verkünden, wie ich das mache, dann hört ja keiner zu, ist auch sinnlos, wenn das hier jeder von uns so macht, sondern jeder muss es auf seine Art und Weise machen. Das, was für ihn passend ist, wo die Situation stimmt, wo man sich richtig dabei fühlt, wo man weiß, ja, das ist jetzt das, was Gott mir aufs Herz legt, das entspricht mir, das ist so, dass es Frucht bringt. Das ist unsere Aufgabe, das Evangelium auf unsere Weise zu verkünden. Das war niemals leicht und das ist heute schwer. Weil wir ja merken zum Beispiel, dass die Mitmenschen, unsere Freunde, ganz andere Dinge im Kopf haben. Also ich muss sagen, ich bin schockiert eigentlich darüber, wie wenig diese Corona-Krise unsere Mitmenschen wachrüttelt. Ich weiß nicht, wie das euch geht, vielleicht ist das ein bisschen anders bei euch, aber in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, also die haben teilweise Schiss, Entschuldigung, die haben Angst, ja, die fürchten sich, aber die Idee, dass Gott denn da Hilfe geben könnte, die kommt nicht. Oder die haben Angst, dass hier alles zusammenkracht, aber mal auf was Ewiges zu bauen, was gar nicht zusammenkrachen kann, Gottes Reich, nö, warum? Also das ist irgendwie harter Boden, wie man hier in unseren Kreisen sagt. Ja, ganz schwer, da ranzukommen. Es macht es schwierig, die Botschaft zu verbreiten. Und dann gibt es immer noch auch meine Unzulänglichkeiten. Man gibt ja auch viel durch Vorbild weiter und dadurch, dass man sagt, ich mache es in meinem Leben so. Und dann merken wir, es ist nicht so immer optimal, wie wir das machen. Und man könnte auch ein besseres Vorbild sein. Und gerade wenn die Leute, denen wir das Evangelium bringen wollen, sehr eng mit uns stehen, kennen sie natürlich auch unsere Fehler. Und das ist eben schwierig dann, dass wir kein so gutes Vorbild abgeben. Und all das kann uns entmutigen, diesen Auftrag durchzuführen, dass wir sagen, ja, der Auftrag ist so schwer, weil unsere Mitmenschen sowieso nicht zuhören und dann sind auch meine Kräfte gering, schwierig. Aber hier greift, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich, dass entgegen der Norm Jesus sich seine Jünger selber ausgesucht hat. Er lässt also nicht die Besten der Besten zu sich kommen und macht dann noch ein Vorstellungsgespräch und einen Einstellungstest, sondern er geht auf einfache Leute zu und er wählt sie und sagt, genau dich möchte ich haben, genau du sollst meine Botschaft weitergeben. Heißt also, Jesus hat dich persönlich ausgesucht, hat gesagt, du bist mein Jünger, du sollst in deinem Verwandtenkreis, in deinem Freundeskreis meine Botschaft verkünden. Du, nicht der Politiker mit dem tollen Redetalent, der so super Reden schwingen kann und alle mitreißen kann, oder der Showmaster, der das so locker flockig noch mit einem Witz rüberbringen könnte. Auch nicht der Professor, der 1000 Argumente im Kopf hat und dann im geschliffenen Deutsch jeden Kritiker aufs Kreuz legen könnte, verbal. Diese alle habe ich nicht erwählt, ich habe dich erwählt. Mit deinen Schwächen, mit deinen Fehlern habe ich dich erwählt. Jesus beruft also nicht die Befähigten, nicht die, die sowieso schon alles super können, sondern er befähigt die Berufenen. Jesus hätte jeden anderen erwählen können, hat er aber nicht. Er hat dich erwählt, um seine Botschaft zu verkünden. Und für diesen Auftrag gibt er dir auch die nötige Kraft. Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen, sprich dich. Jesus hat uns erwählt, dich und mich als seine Jünger. Und das, so haben wir heute gesehen, bringt drei Aufgaben für uns mit. Und das möchte ich nochmal kurz wiederholen, dass wir die parat haben und wissen, was wir zu tun haben als Jünger Jesu. Also zunächst haben wir gesagt, wir müssen Jesus nachahmen. Es ist die Pflicht eines Jüngers, seinen Rabbi genau zu kennen, zu studieren, zu beobachten, wie er sich verhält. Dafür haben wir die Evangelien. Da können wir alles genau nachlesen, immer und immer wieder. Und dann können wir gucken, wie setzen wir das in unser Leben ein? Also wie hat sich Jesus mit anderen Menschen unterhalten? Wie hat er sich verhalten? Wie kann ich das übertragen auf meinen Alltag? Und so ahmen wir ihm nach und werden mit der Zeit ihm immer ähnlicher. Dann geht es darum, Befehle zu folgen. Du bist ein Knecht. Die Frage ist nur, von wem? Das musst du entscheiden. Von wem willst du ein Knecht sein? Vom Geld, von der Anerkennung, vom Ehrgeiz oder eben von Jesus? Wer Jesus als seinen Herrn erwählt, den führt Jesus zum ewigen Leben. Darum sollten wir als seine Jünger immer darauf achten, seine Befehle zu folgen und nicht den Befehlen irgendwelcher Meinungen oder irgendwelches Ehrgeizes oder irgendwelche Habgier. Und schließlich Botschaft verbreiten. Mit dem Auftrag, der ist nicht leicht, die Botschaft zu verbreiten, aber mit dem Auftrag gibt uns Jesus auch die nötigen Fähigkeiten. Er stellt dich in einen bestimmten Kontext, in eine bestimmte Situation und da sollst du das Evangelium weiter verbreiten. Und du kannst es, weil Jesus dich dazu befähigt. Jesus beruft nicht die Befähigten, sondern er befähigt die Berufenen. Das sind die Pflichten eines Jüngers. Nachahmen, Befehle folgen und Botschaft verbreiten. All das tut ein guter Jünger und das fordert uns heraus. Es ist nicht leicht, aber denken wir daran, Jesus hat dich persönlich ausgesucht. Er ist davon überzeugt, du wirst es schaffen. Jesus macht dich zu einem guten Jünger. Also folge ihm nach. Amen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben. Wir können beten, laut oder leise, und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet ab. Herr Jesus, es ist ein großes Privileg, dein Jünger sein zu dürfen. Du bist der Sohn Gottes, der menschgewordene Gott, und wir dürfen von dir lernen. Das ist eigentlich ein Privileg, was das Denken sprengt, aber es ist die Gewohnheit, die es mit sich bringt, dass man das nicht mehr so ernst nimmt vielleicht oder auch mal aus dem Blick verliert. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Geist in uns sprichst, uns immer wieder auf den Weg der Nachfolge führst, dass wir dich nachahmen, dass wir deine Befehle folgen und dass wir deine Botschaft verbreiten. Bitte befähige uns dazu und mach uns zu Jüngern, die dir Ehre bereiten. Amen. Nun wird uns die Band den Segen Gottes zu singen. Shalom, Shalom, der Friede sei mit dir. Ich möchte euch segnen und bitte euch dazu aufzustehen. Dieser Shalom, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Instrumentalstück und ich wünsche euch gesegnete Tage. Wir sehen uns vielleicht am Freitag bei einer Neujahrsandacht und ansonsten Sonntag zum Gottesdienst.